Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 17, Verse 16 bis 34. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren, und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten: Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten: Es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. »Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst?«, sagten sie. »Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht.« Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift »Für einen unbekannten Gott«. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten, und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus, und andere sagten: Über dieses Thema wollen wir zu einem anderen Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Wir lassen das Gehörte noch einen Moment nachklingen.
Gemeinde mit Mission, mit einem Auftrag, Menschen verstehen, mein Gegenüber verstehen und dann auch angemessen verkündigen in der Lebenswelt. Darüber möchte ich mit uns heute Morgen nachdenken. Und es soll darum gehen, wie wir Brücken bauen können zu den Menschen in jeweils unserer Zeit. Eines der tollsten Künstlerkollektive oder so öffentliche Kunst, die es in den letzten Jahren gab, war, als die Ramadetalbrücke vor 4 Jahren, das war ziemlich genau, als der Ukraine-Krieg auch begann, sollte sie gesprengt werden, und hat ein Künstlerkollektiv nachts diese tolle Botschaft über diese Brücke, die gesprengt dann auch wurde, geschrieben: Lasst uns Brücken bauen. Und auch unter dem Eindruck des Angriffskriegs von Russland in die Ukraine, ein wunderbares, finde ich, prophetisches Wort für unsere Gesellschaft, was nicht nur eben auf dann die sichtbaren Brücken geht, die wir brauchen in Deutschland. Wir haben übrigens 40.000 Autobahnbrücken. Wenn die nicht da wären, dann würden wir stundenlang, monatelang unterwegs sein, um irgendwo hinzukommen. Brücken verbinden Städte, sie verbinden Länder, sie überbrücken Gegensätze, Täler. Und genauso ist das ja auch zwischen uns Menschen. So viel steht zwischen uns. Und wir sind so sehr darauf angewiesen, dass wir sowohl im Miteinander immer wieder Kontaktbrücken bauen, dass wir einander verstehen, damit das Leben fließen kann, damit wir zueinander kommen. Und genauso ist das ja auch im Glauben, dass Gottes Liebe und seine Botschaft von der befreienden Gnade immer wieder bei uns ankommt. Und darüber möchte ich mit uns heute nachdenken, wie das geschehen kann, wie wir wirklich klug Brücken bauen können. Und die Geschichte, die uns Lukas überliefert hat, eben wie Paulus in die griechische Hauptstadt Athen kommen darf und dort in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens, der für die weltweite Kultur bis heute prägend war, auf dem Areopag eben eine Predigt hält, soll uns dabei anleiten. Zunächst einmal, warum reden wir überhaupt vom Brückenbauen? Warum ist es uns so wichtig, als Christen Gottes gute Botschaft zu teilen? Und das liegt nämlich an Gott selber. Man kann die ganze Bibel in einem Wort fast zusammenfassen: Gott möchte nicht ohne uns Menschen sein. Und du und ich, wir sollen nicht ohne Gott sein. Das ist Gottes Mission. Und deswegen hat er die Welt ins Leben gerufen, um uns Menschen zu lieben. Darum hat er später Jesus gesandt, ist selber einer von uns geworden, ganz auf Augenhöhe gekommen, weil Gott ohne keinen von uns sein möchte. Und weil auch wir erst dann wirklich leben und unser Leben zum Aufblühen kommt, wenn wir wieder in Verbindung mit ihm sind. Gott will selber bei uns ankommen. Dafür hat er alles getan. Und auch Paulus hat das erlebt. Er hat ja erst das Christentum bekämpft. Er hat Jesus bekämpft, indem er die Gemeinde verfolgte. Und dann machte Paulus selber diese Urerfahrung für ihn, die sein ganzes Leben wirklich geändert hat, dass der auferstandene Jesus Christus ihm begegnet in einer Vision, und er hörte ihn auch: Paulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus spürte, das hat ihn so tief berührt, dass obwohl er selber Jesus Christus bekämpfte, dass Gott nie aufgehört hat, seine Brücke zu ihm zu bauen in unser Herz und ihn ganz tief in der Mitte berührt hat und gemerkt hat, bei allem, wo Gott ihm auch ordentlich eine Grenze gesetzt hat: der liebt mich von Herzen, der vergibt mir das. Und davon war Paulus so begeistert, dass er sein ganzes Leben geändert hat und dann auch von sich selber ausgeguckt hat: ey, diese gute Botschaft von dem Gott, der selbst mich als Feind liebt, die möchte ich überall hinbringen in die ganze Welt. Und das hat ihn dazu veranlasst, dass er 3 Missionsreisen getan hat, um in heutige Türkei, Griechenland bis nach Rom zu kommen. Paulus wollte eigentlich immer nach Rom kommen, die damalige Welthauptstadt, die Mitte der damals bekannten Welt. Und er war hier in Thessalonik und in Beröa und wollte dann eigentlich über die große Straße, die Via Ignatia, nach Rom rüberreisen. Aber wie das dann so ist, Gott hatte ihn anders geführt oder das Leben. Und in Beröa steigt er in irgendein Schiff und das bringt ihn dann zufällig, da wollte er gar nicht hin, hier unten nach Athen in die griechische damalige Hauptstadt. Und Paulus findet sich auf einmal nun in einer völlig für ihn damals neuen Stadt mit einer fremden Kultur, auch mit fremden Ansichten wieder, und muss selber lernen, wie erreiche ich denn auch Menschen. Und wir möchten uns einfach darauf anleiten lassen. Und so bekommt dann Paulus die wunderbare Möglichkeit, nachdem er einige Monate wahrscheinlich in Athen war, die Kultur dort kennengelernt hat, dann auch mindestens mal so einen Tag lang sich vor dem Stadtrat im Areopag zu verantworten und seine Lehre von Jesus Christus mit den Menschen ins Gespräch zu bringen. Und wir möchten einfach mal Lernende sein von Paulus und auch zu schauen, welche Brücken können wir eigentlich, was können wir davon lernen, wie man klug und voller Liebe das Evangelium in die jeweilige Zeit zu den Menschen transportiert. Wir lesen, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, der wartete noch auf seine Mitarbeiter Silas und Timotheus, die waren noch in den anderen Gemeinden, da kommt es nun, da sah er sich in der Stadt um. Es fängt mit dem Sehen an. Und dann kommen 2 Reaktionen, die das in ihn auslösen, wenn er sieht, wie die Menschen leben. Empört und aber auch erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen geteert waren. 3000, wissen wir aus antiken Quellen, 3000 Verbildlichungen von Gottheiten gab es in Athen. Und dann heißt es hier, und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen, das Reden. Und dann hat er zwei gegenüber. Einmal in der Synagoge redete er mit den Juden, die kannte er ja, er war ja selber Jude und auch mit den Menschen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und die zweite Menschengruppe dann, die neue Gruppe, auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Und das gilt es einfach mal wahrzunehmen. Paulus hat einmal eine sehr bekannte Kultur, die jüdische Synagoge. Mit denen teilte er konnte Hebräisch, er konnte Griechisch, er konnte die Sprache. Und mit denen konnte er auch über Jesus Christus sprechen, weil er die Tora oder das Alte Testament als Grundlage hatte. Das war ihre gemeinsame auch Wahrheitsquelle, auf die er verweisen konnte. Das sehen wir in allen anderen Schriften, dass er immer wieder auf die Tora verweisen konnte. Wenn er aber nun mit den Menschen auf dem Marktplatz war, die wussten weder, wer Jesus Christus war, was der bedeutete, die wussten nichts von der Bibel. Und mit beiden ist er im Gespräch. Und nun geht es darum, wie kommt man klug mit Menschen ins Gespräch, die von Bibel und sonst was überhaupt gar keine Ahnung haben. Für die das auch keine Wahrheitsquelle ist, wo du nicht immer sagen kannst, ja, die Bibel sagt das und das. Ja, prüfe ich nach, gut. Wenn du aber die Bibel keine Bezugsquelle für dich ist, worauf willst du dich bezogen? Und das ist das Erste, was wir so ein paar lernen, so ein paar Stichpunkte. Brücken bauen zu Menschen beginnt, indem wir schlichtweg bei den Menschen sind. Treffpunkte aufsuchen. Wo treffen sich die Menschen? In den Kneipen, in den Konzerten, in den Fußballstadien, dort, wo sich Menschen versammeln. Was sind praktisch die Marktplätze unserer Zeit? Marktplätze gibt es ja immer noch bei uns, aber ihre Bedeutung nimmt ab. Wir haben heute sehr viele soziale Marktplätze in Social Media und sowas. Das sind die digitalen Marktplätze, aber wo Meinungen gemacht werden, wo sich darüber ausgetauscht wird, wie bewältigen wir unser Leben? Nah bei den Menschen sein, sich mit den Themen auseinandersetzen. Dann ist es ganz wichtig, immer hinzusehen und hinzuhören, was bewegt denn unsere Kultur, unsere Städte? Mit offenen Augen durch unsere Städte zu gehen. Was sehe ich denn da? Was für Tempel haben wir denn heute? Wie ihr merkt, haben wir keine wenige Tempel. Wir haben aber Einkaufstempel, Ruhrpark. Leute pilgern nach Roermond, Citypark. Das sind die modernen Tempel und sie werden auch teilweise so genannt. Wir haben Fresstempel, weil wir eine Genusskultur sind. Wir nennen das auch so. Wir haben Fußballtempel und wir nennen das auch so. Guckt euch Fußballspiele an, Schalke und Dortmund, dort wird angebetet. Die modernen Lobpreisleiter stehen, das sind die Ultras. Und das ist wirklich so. Schaut euch die Texte an und du kannst dich auch in Schalke, so sehr ich Schalke liebe, du kannst dich auch in Schalke taufen lassen, ja, in der Schalke-Kapelle. Ich hoffe dann immer, dass die Leute merken, hey, du wirst hoffentlich auf Jesus Christus getauft und nicht auf Schalke 04. Denn wenn du deine Hoffnung auf Schalke setzt, dann sieht es aber ziemlich schlimm in deinem Leben aus. Ja? Wenn das dein letzter Trost ist. Ihr könnt im Internet oder WDR könnt ihr nachgucken, es gibt BVB-Beisetzungen, Kapellen, die sind schwarz und gelb und da liegt über dem Sarg die BVB-Fahne und dann singt man gemeinsam You Never Walk Alone. Und ich mache das nicht schlecht, ich sage nur, ich will nur sagen, geht mit offenen Augen durch unsere Städte, woran machen wir unsere Hoffnung und so weiter fest. Paulus zeigt, man ist im Gespräch mit Menschen, Interesse zeigen und zwar auf Augenhöhe. Empathisch sein, wertschätzend, sehen wir gleich noch, dass wir auch hinter dem, wo wir sagen würden, Mensch, du suchst dein Glück bei den falschen Dingen, dass wir es trotzdem wertschätzen, dass wir die Suche dahinter sehen. Und das Entscheidende, das hat mich vor allem berührt, als ich es nochmal gesägt habe, dass man sich als Christ bewegen lässt von dem, was ich sehe. Und das hier ist eine spannende Aussage am Anfang, als Paulus in die Städte geht, da regt er sich erstmal total auf, der ist empört, wirklich ein Zorn steigt in mir auf. Wie können die nur die falschen Götter anbeten? Jetzt könnt ihr die Geschichte auch sagen, Paulus war so erregt, voller Zorn, dass er sich eine Axt nahm und 300 Götterstatuen zerschlug er aus dem Gang. Und dann ging er in die Synagoge und die Christen, sie sagten, toll Paulus, dass du so mutig bist und dass du für deinen Gott eingestanden bist und dass du diese Kultur zerstört hast. Und genau das passiert nicht. Paulus ist ein zutiefst Mensch, der mit Gott verbunden ist und der sich auch in dem, wo er sich erstmal total drüber aufregt, was er vielleicht zerstören möchte, dass er es mit Jesus ins Gespräch bringt. Und dann hält er eine wunderbare, einladende, liebevolle Predigt. Was lernen wir weiter von Paulus? Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, damals wie heute, jede Generation auch von Christen neu, davon muss lernen, als Menschen der Zeit zu leben, dass wir in die Kultur und die Geschichte eines Landes von Menschengruppen von dem, was uns bewegt, dass wir wirklich tief eintauchen. Ich nenne mal ein paar Fragen, die dazugehören, wenn man über Kultur nachdenkt. Eine Frage wäre zum Beispiel, wovon erwartet unsere Kultur ein erfülltes und gelingendes Leben? Erwarten wir das zum Beispiel vom Konsum, indem wir Geld konsumieren? Erwarten wir wirklich das erfüllte, gelingende Leben von einer florierenden Wirtschaft? Ist das die letzte Antwort, die wir geben? Erwarten wir das von mehr Gemeinschaft zwischen den Menschen oder sagen wir, nein, du musst dein persönliches Glück finden? Also finden wir es irgendwie im kollektiven Wir oder in der Selbstverwirklichung? Wie geht eine Gesellschaft mit den zerstörerischen Mächten um? Da muss jeder eine Antwort drauf geben. Mit Krankheit, mit todbringendem Krebs. Was sagen wir an den Gräbern, wenn wir Menschen beisetzen? Welche Antwort haben wir auf Kriege, dass die Welt uns gerade so durch zwischen Fingern verrennt? Was tun wir dagegen? Beten wir oder sind wir einfach nur fassungslos oder einfach nur hilflos? Jede Kultur, du selber, auch jede Kultur, gibt eine Antwort darauf. Die Frage ist nur, wie sieht sie aus? Da gilt es, drüber nachzudenken. Die Epikureer, damals die zwei größten Denkschulen, die übrigens Millionen Menschen bis heute beeinflussen, Epikur und die stoische Philosophie. Epikur sagte, das höchste Ziel im Leben ist Lust und Freude gewinnen und wir wollen Angst und Krankheit so wenig wie möglich erleben. Wir wollen aber auch nicht so sehr enttäuscht werden von unseren größten Hoffnungen. Und den Weg, den sie damals sagten, wenn du glücklich werden willst als Mensch, dann lass dich nicht zu sehr aufs Leben ein. Cool mal ein bisschen down. Ja, das war eine Antwort. Und die Stoiker sagten, doch, nee, wir glauben, dass es ein gutes Weltprinzip gibt, dass es Ordnungen gibt und wir probieren durch gute Tugenden, indem wir uns gut verhalten, dem Fluss der Dinge einzugeben. Waren zwei unterschiedliche Antworten. Eine dritte Frage für die Kultur wäre, worauf setzt eigentlich eine Gesellschaft ihre Hoffnungen? Und jetzt mal wieder bei der Kultur, stell dich mal auf den Tippelsberg in Bochum, schau auf unser Ruhrgebiet. Die Kirchen, die es noch gibt, sie haben einen Kirchturm und sie zeigen nach oben. Die Kirchen sind auch steingewordene Ausdrücke, dass wir unsere Hoffnung bei dem lebendigen Gott suchen. Das gilt auch für Moscheen, die haben auch ein Minarett und die zeigen nach oben. Worauf setzt eine Kultur ihre Hoffnungen? Auf die Einkaufszentren oder auf die Fußballzentren oder auf Universitäten? Spannende Frage, dem drüber nachzudenken. Oder eben bei Universitäten setzen wir sie allein auf die Vernunft? Erwarten wir die allerletzten Antworten daraus? Und die Frage auch bei Kultur, gibt es irgendwie so eine größere Story, wozu wir Menschen da sind? Wir leben gerade hier in der Postmoderne und das ist mit eine neue Zeitgeschichte in der Menschheit, dass man nämlich sagt, wir haben keine großen Erzählungen mehr. Leider. Und das ist eine große, große Not. Alle Menschen vor uns waren irgendwie Teil von einer größeren Geschichte. Wir wissen, wofür wir leben für das Reich Gottes. Heute sagt man, nee, das gibt es nicht mehr, es gibt keine verbindende Erzählung mehr. Und wir merken auch, ja, das ist echt schlimm als Gesellschaft, wir haben nämlich keine Erzählung mehr. Und so muss jeder selber irgendwie die Erzählung sein und wir haben also nichts mehr, was uns irgendwie miteinander verbindet. Alle großen Feiertage, die wir in Deutschland haben, inklusive der Brückentage und Urlaube, die wir so sehr lieben, sind christliche Feiertage. Damit feiern wir nicht uns selber, sondern es ist eine Frucht gewesen, dass wir den großen Taten Gottes, dass der seine Brücken zu uns gebaut hat, dass wir denen nachgehen. Und ich frage mich ernsthaft, was feiern wir noch in 50, 60 Jahren, wenn wir nichts mehr haben, wer uns miteinander verbunden hat. Und alles, eine Kulturanalyse zeigt sich dann auch darin, was bilden wir in Kunst ab, in der Kultur, welche Lieder werden gesungen, was wird gedichtet. Wie sieht eine Politik aus? Welche Denkschulen haben wir? Welche Philosophien haben wir? Welche Antworten geben Religionen? Und deswegen ist es auch Teil von Theologiestudium, dass man nicht nur die Heilige Schrift studiert, sondern dass man das Menschsein studiert. Und so gehört neben die Bibel, gehört genauso die Tageszeitung, gehört Social Media, dass wir klug schauen, was umgibt uns, damit wir dann auch klug die frohe Botschaft in unsere Zeit transportieren können. Und das ist eine Daueraufgabe und deswegen brauche ich es und erbitte ich immer wieder auch für alle, die hier regelmäßig verkündigen, euer tiefes Gebet, denn das Übersetzen von einer fremden Kultur in unsere Kultur, übersetzen im wahrsten Sinne des Wortes, ist Höchstarbeit. Das ist nicht einfach. Da gibt es keine billigen Antworten. Wir müssen ganz nah an dem Herzen von Menschen sein, tief unsere Kultur kennen, unser Menschsein kennen, damit wir auch ins Herz predigen können. Man sieht es bei Paulus, dabei kam es dann auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Und jetzt startet er seine Predigt und jetzt schaut mal, wie liebevoll er das macht. Liebe Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen wirklich davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Am Anfang hat er sich noch mega drüber aufgeregt und jetzt sagt ihr, hey, ich sehe aber dahinter, das kostet euch Zeit, das kostet euch Kraft, das kostet euch Geld, ihr lasst es euch etwas kosten. Ich sehe euer gutes Herz dahinter. Als ich nämlich durch eure Straßen ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auch auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Die antike Welt betete ja zigtausende Götter an und man liest dann nochmal eine Leerstelle. Man könnte aus Angst, wir haben noch einen übersehen. Und wenn wir den nicht angebetet haben, dann geht es uns irgendwie schlecht. Deswegen hatte man noch einen unbekannten Gottaltar gelassen. Und dann sagt Paulus, ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Und nun gerade diese unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Er sucht also kluge Anknüpfungspunkte, dass er sagt, hey, wo kann diese Sehnsucht, die ich bei euch sehe, wo kann sie verbunden werden mit etwas, was ihr noch nicht kennt? Und das probiere ich euch nun zu bringen. Vielleicht nochmal ein kleines Zwischenwort. Wenn wir mit anderen Menschen, auch von anderen Religionen oder was auch immer unterwegs sind, dann kann man ja sagen, könnte man ja auch sagen als Christ, ey, ich mache das fertig. Du glaubst an den falschen Gott. Deine Gebete sind eigentlich alle Müll oder sonst was. Es gibt ja auch manche Christen, die machen das so, die bashen das total ab. Du kannst aber auch wie Paulus sagen, hey, ich lasse euch eure Frömmigkeit. Ich sehe dahinter, dass ihr ganz viel Zeit und Liebe und Herzblut und auch tiefe Sehnsüchte eures Lebens habt. Das sind nicht meine, aber ich lasse die stehen. Und ich schätze die wert. Christentum kann ohne die Abgrenzung von anderen auskommen. Ich mache das eigene groß, das ist das Entscheidende. Und ich nehme die tiefe Sehnsucht hinter den anderen wahr. Und das haben viele Christen noch nicht, glaube ich, manchmal nicht verstanden. Und das tut mir im Herzen weh. Und ich möchte mich auch bei allen, die noch nicht Christen sind, entschuldigen, im Namen von Jesus, wenn Christen andere Dinge abgewertet haben. Warum eigentlich? Paulus tut es nicht. Ich möchte die kurze Brücke schlagen, über die unbekannten Götter mal nachzudenken. Wir sagen, es ist ein Problem von den Leuten von vor 2000 Jahren. Das ist aber nicht so. Es gibt David Foster Wallace, der war amerikanischer Schriftsteller, Philosoph, Universitätsprofessor und ist in Amerika einer der angesehensten Philosophen gewesen, hat sich dann 2008 das Leben genommen. Er hat mehrere Bestseller geschrieben, unter anderem das Buch Unendlicher Spaß. Eine große Gesellschaftskritik. Und er selber, kein Christ, sagt, in den täglichen Schützengräben unseres Erwachsenenlebens gibt es letztlich keinen Atheismus. Es gibt niemanden, der nicht irgendetwas anbetet. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei wählen. Alles, was man anbeten kann, kann uns bei lebendigem Leibe auffressen. Wenn du das Falsche anbetest. Deswegen mal eine kurze Zwischenfrage, die man sich persönlich immer mal wieder stellen sollte, aber auch für unsere Kultur. Welche unbekannten Götter beten wir eigentlich an? Man kann mit der Frage auch denen darauf kommen, wenn du mal selber schaust, was zeigt eigentlich unser gelebtes Leben an, worauf wir unsere Hoffnung setzen? Manche Dinge sind sehr offensichtlich. Manche Menschen, Konzerne beten Geld an. Und den Einfluss, den man mit Geld haben kann. Mein Bruder ist Pastor in Frankfurt. Das ist die Stadt mit den meisten Hochhäusern und mit den meisten Geldtürmen. Was sind denn, eine Bank bräuchte nicht ein hohes Gebäude, um ihre Arbeit zu tun. Aber wir symbolisieren, dass wir Geld und Einfluss anbeten, indem wir hohe Türme bauen. Turmbau von Babylon lässt grüßen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wir wollen uns einen Namen machen und wir sagen hier, wer der Beste ist und wir bauen uns ein riesengeiles Ding dahin. Und deswegen tut es auch so verdammt weh, wenn 2011 Terroristen mal zwei Türme in Amerika in die Luft sprengen. Denn es ist mehr als nur, dass dort unheimlich viele Menschen gestorben sind, sondern es ist wirklich ein Angriff auf unsere Götter gewesen. Man kann die Karriere anbeten. Das machen zumindest viele noch in unserer Gesellschaft. Ja? Also, dass ich erwarte, indem ich mich einsetze, ich will das gar nicht madig machen, dass ich für meinen Beruf alles gebe. Und das, was ich dann davon auch bekomme, gesellschaftliche Anerkennung, kann sein. Oder eben Macht zum Beispiel. Das sind sehr offensichtliche Dinge. Heute, wenn ich aber manchmal so frage, Leute, die Gott nicht kennen, was gibt dir Hoffnung? Dann sagen die meisten ja, meine Familie. Das ist die größte Antwort, die ich bekomme. Was gibt dir Hoffnung, wenn jemand gestorben ist? Ja, meine Familie. Und ich will das gar nicht schlecht machen. Oder andere sagen, am Ende ist es mein Partner, auf den ich meine Hoffnung setze, von dem ich mir tiefes Glück, tiefe Heimat, letzte tiefe Freude erlebe. Oder einer der größten unbekannten Götter unserer Zeit ist wirklich die Gesundheit. Wie viel Gesundheit ist so ein hohes Thema? Und alt werden. Ich persönlich habe mir immer gesagt, ich will eigentlich gar nicht so alt werden, weil man ist nämlich so einsam im Alter. Was habe ich davon, wenn ich 105 Jahre alt werde und keiner kommt zu meiner Beerdigung, weil ich ja keinen mehr gekannt habe. Also ich frage mich manchmal, ist wirklich Gesundheit und alt werden, ist das ein Wert an sich? Ist das das Letzte, wofür ich lebe? Ich weiß es nicht. Heute in unserer Zeit, wo alles atomisiert wird, auch sexuelle Identität ist ein Riesending, was man anbeten kann. Und letztendlich, wenn ich David Foster Wallace ernst nehme, kann alles, wofür ich mein Leben verschenke und hingebe, kann zu einem Gottersatz werden. Das heißt, ich erwarte mir dadurch einen tiefen Frieden letzten im Herzen, ich erwarte mir dadurch Anerkennung, ich erwarte dadurch, dass ich Heimat bekomme, Zugehörigkeit. Und nun ist das Entscheidende, das auch nicht schlecht zu machen, sondern die Sehnsucht dahinter zu erkennen, auch hinter dem Einfluss nach Geld, warum ich so viel Kraft in meine Karriere setze, warum die Fragen von Identität in unserer Gesellschaft so wichtig sind. Und was steht hinter den ganzen Ismen, Nationalsozialismus, Kommunismus, Aktivismus, auch also Ideale oder Prinzipien, an die ich mich hingebe? Sie haben letztendlich die tiefe Sehnsucht, dass wir eine größere Story haben, dass wir Teil dieser größeren Story sind, dass wir tief mit Gott verbunden sind. Aber die Frage, welche unbekannten Götter beten wir an, muss sich jede Generation neu stellen, um dann auch klug das Evangelium zu verkünden. Aber auch die unbekannten Götter, die dürfen kritisiert werden. Sie werden nämlich von Gott kritisiert. Denn am Ende ist wirklich auch alles eine Wahrheitsfrage. Was gibt mir denn tiefen Sinn und Zufriedenheit? Gibt mir das einen Ersatzgott oder gibt es mir am Ende nur Gott selber? Gehen wir einen Schritt weiter, was man von Paulus lernen kann. Er geht dann auf die Ebene, was verbindet uns eigentlich, obwohl wir uns hier gar nicht kennen, die Leute auf dem Areopag. Drei Dinge nennt er. Zum Beispiel, das erste sagt, ey, wir alle, wie wir hier sind, wir haben uns nicht selbst ins Leben gerufen. Paulus sagt, meine Botschaft handelt nun von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Und Paulus ist sehr klug und er sagt, hey, ich habe keine Grundlage, mit euch hier über Torah zu reden und über den Gott Israels und Jesus, ihr kennt uns ja gar nicht, aber ich gehe auf die Sachen, die uns alle verbinden. Und was uns heute wie damals alle verbindet, ist, dass uns das Leben zwei Grenzen gesetzt hat. Einmal einen Anfang und auch ein Ende. Das haben wir nicht in der Hand. Und er geht auf den Anfang und sagt, hey, bei einem sind wir uns hoffentlich alle einig, wir haben uns nicht selber ins Leben gerufen. Du hast dich nicht selber ins Leben gerufen. Du bist ein Geschöpf, würde Paulus sagen. Und das gilt ja auch bis heute. Da kann ich mit jedem eigentlich übereinstimmen, du hast dir das Leben nicht selber geschenkt. Jemand anderes hat es dir geschenkt. Moderner Mensch würde auch sagen, okay, ich glaube auch nicht an Gott, ist okay. Und trotzdem würde er sagen, okay, ich habe das Leben mir nicht selber geschaffen. Sind wir uns darüber drin einig. Das Zweite, sagt er, was uns verbindet, sagt er, hey, wir sind alles zutiefst abhängige, auch voneinander abhängige Menschen. Wir sind bedürftige Wesen und auch miteinander verbundene Menschen. Paulus geht dann mit ihnen damals ins Gespräch, sagt, nicht Gott ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Damit meint er auch die Menschen, die fütterten ja dann die Götter und gaben ihnen zu essen, damit die dann was für sie tun. Sagt, hey, lass das sein. Gott ist es doch, der uns allen das Leben und der die Luft zum Atmen gibt und mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Und was uns auch heute alle miteinander verbindet, die Luft, die wir zum Leben brauchen, die ist uns zur Verfügung gestellt. Die kann sich keiner schaffen und muss sich niemand schaffen. Gott hat uns als bedürftige Wesen geschaffen. Wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen gute Beziehungen. Wir brauchen Schönheit im Leben. Und Gott ist es, der uns das reichlich zur Verfügung stellt. Der deckt uns jeden Tag den Tisch, gibt uns zu essen und zu trinken und weitaus mehr als das. Unsere Mitmenschen sind ein Geschenk von Gott füreinander. Und wenn Gott uns als Geschöpf geschaffen hat, dann sorgt er auch als Vater dafür, dass er uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Darum essen wir Menschen so gern. Darum ist das tiefste Symbol für Verbundenheit ist das Abendmahl, weil das alle Menschen gerne machen. Gibt es irgendjemand von euch, der nicht gern in Gemeinschaft mit anderen isst? Doch eine, gut. Nein. Was ist das Tolle am Essen? Wir alle erleben uns als zutiefst bedürftige Menschen. Wir freuen uns daran, dass unser Leben versorgt wird. Also das ist so eine heilige Dimension. Und Paulus sagt nun, ey, wenn ihr wirklich mal über euer Leben nachdenkt, von wem bekommst du die Luft zum Atmen? Von wem wirst du denn ernährt? Dann kannst du eigentlich darüber auch Gott auf die Spur kommen. Und das Dritte, was er sagt, wir alle fragen nach dem Woher, Wohin und auch Wozu unseres Lebens, was uns als Menschen wirklich alle verbindet, ist, dass wir Suchende sind. Und das ist ein super Satz von Paulus. Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Das ist ein so kluger Satz, über den habe ich noch nie genug nachgedacht. Ein paar Ansätze habe ich euch gerade gegeben. Denk über das Essen nach, denk über die Luft zum Leben nach, denk über den Raum der Schöpfung nach, in den Gott dich gestellt hat. Du wirst zumindest über dich hinaus fragen, woher kommt denn das alles? Und auch die Krisen, die uns begegnen im Leben. Wenn ein Krieg ausbricht, wenn ich mit schwerer Krankheit konfrontiert bin, aber auch mit allen Geschenken, wenn ein Kind geboren wird, wenn mir berufliche Dinge gelingen, am Ende frage ich immer wieder, wo finde ich Trost für das, was ich nicht selber in den Griff kriege? Ich frage über mich hinaus und zugleich frage ich auch, wem kann ich eigentlich danken für die Riesengroßzügigkeit, die ich da habe? Als wir noch kleine Kinder hatten, die Kinder noch klein waren, besser gesagt, habe ich schon öfter erzählt, kamen so viele Leute und haben gesagt, boah, die sind so süß, habt ihr toll gemacht. Habe ich gesagt, ja, ich habe mich auch daran beteiligt, an der Creatio Continua, aber ich danke Gott dafür, dass er uns sie geschenkt hat. Ich habe gesagt, das ist ein Geschenk. Ich weiß, dass Kinder sind nicht selbstverständlich. Ich weiß, wem ich dafür danken kann. Und das ist für mich das größte Geschenk als Christ, dass ich weiß, dass ich meinen Dank, dass ich den loswerden kann, dass ich den nicht für mich alleine behalten muss. Das finde ich eine total schöne Sache. Schau mal in unsere Kultur. Auch Michael Schulte und Max Giesinger, von denen ich nicht weiß, ob die Christen sind, haben 2022 ein tolles Lied rausgebracht, More to this life. Ich zitiere mal nur den Refrain davon, da muss es doch noch mehr im Leben geben, hinter dem, was wir mit unseren Augen sehen. Als wir letztes Jahr unseren Spur 8-Kurs hatten, haben wir das mal als Einstieg in einen Abend genommen. Zwei tolle Künstler, die Gott reich beschenkt hat, die vielleicht selber von sich selber nicht sagen, dass sie irgendwie glauben oder Teil einer Religion sind, das weiß ich aber nicht. Ich weiß nur, glaube ich, dass sie jetzt keine bewussten Christen sind, aber sie singen in ihrem Lied selbstverständlich das aus, there must be more to this life. Es muss doch noch mehr geben hinter dem sichtbaren Himmel, den ich habe. Da muss es doch noch eine unsichtbare Wirklichkeit geben. Und ich möchte jetzt einfach als positive Aufgabe geben, wenn du in die Woche gehst, was du im Radio hörst an Liedern, zeitgenössischer Kunst, schau doch mal alle deine Lieblingsbands durch, die du so gerne hörst und höre mal, was sie längst schon über das Leben und auch über die Frage nach Gott gesungen haben. Mein Traum war es immer schon, ich habe früher viel Gitarre gespielt, so, ich wollte eigentlich mal als junger Mensch so Kneipenkonzerte geben, nur mit säkularen Liedern, die ich selber total cool finde, die man super leicht mit Gott verbinden kann, weil sie alle schon die Frage stellen. Das Projekt habe ich noch nicht umgesetzt, vielleicht mache ich das irgendwann mal, ich weiß es nicht. Von mir aus könnten im Gottesdienst noch viel mehr gute säkulare Lieder sein, weil wir so viel tolle haben. Falls ihr beim Allianz-Gottesdienst dabei wart, da habe ich meine Predigt mit dem Lied Irgendwas bleibt von Silbermond begonnen, weil sie ein wunderbares Lied geschrieben haben nach der Frage nach Sehnsucht und Sicherheit. Also Menschen fragen nach Gott und wir antworten einfach klug darauf. Schau mal alle Künstler durch, die du selber liebst. Was haben sie schon längst über Gutes, über Gott, über das Leben, über die Fragen des Lebens ausgedrückt? Und daran gilt es klug anzuknüpfen. Oder dasselbe mit den Worten eines der größten katholischen Theologen des letzten Jahrhunderts nochmal auf den Punkt gebracht. Karl Rahner sagt, der Mensch ist ein Suchender und er fragt immer nach dem Wovon her und dem Woraufhin. Diese Frage muss ihn immer über sich selbst hinausführen. Und selbst wenn wir das, wonach wir suchen, nicht Gott nennen, sondern ein anderes Wort benutzen, andere Götter, Ideale oder Prinzipien. Oder auch wenn wir so tun, als ließen wir die Frage offen, ist ja auch eine Antwort, ne? Ich bleibe bewusst offen. Am Ende bleibt, dass der Mensch selbst die Frage nach Gott ist. Hast du gewusst, dass du eine Frage nach Gott bist auf zwei Beinen? Denk mal klug drüber nach. Und so gilt es dann, Anknüpfungspunkte zu finden bei dem, was das Leben uns gibt. Nun verlässt Paulus den Bereich der gemeinsamen Möglichkeiten und verkündigt ihn nun, wie Gott selber seine Brücke zu uns Menschen geschlagen hat und probiert, ihm das aufzuzeigen. Also er teilt eigentlich nur, was er selber erlebt hat, was er selber bezeugen kann, weil Gott ihn gefunden hat. Das Erste, was Paulus sagt, Gott ist uns nah und seine Gegenwart durchdringt unser ganzes Leben. Paulus sagt, Gott wollte, dass wir Menschen, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Also Paulus breitet die Retterliebe Gottes aus. Gott ist immer schon auf der Suche nach dir. Er ist hier für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Und für den, der es nicht weiß, das ist kein Zitat aus der Bibel, sondern Paulus zitiert hier mindestens drei griechische Dichter, den Aratos, den Epimenides und den Kleanthes, alles drei hocherkannte, anerkannte Dichter auf dem Areopag, die Wahrheitsquelle für sie sind. Der Epimenides, der hat richtig Wahrheit gesagt und den zitiert er hier. Und wir packen das wiederum auf Bibelkarten heute und verkünden damit Jesus. Ist genial, oder? Also er verkündigt Jesus Christus und die Gegenwart Gottes mit den Liedern und den Dichtern der damals anerkannten Kultur. Das ist richtig gut. Und der Geist Gottes benutzt das. Paulus sagt ihnen, Gott ist so auf der Suche nach euch. Und mit allem, was er euch schenkt im Leben, wo er euch versorgt, aber auch in den Krisenzeiten, wo ihr nicht klarkommt, mit allem möchte er mit euch in Verbindung kommen. Keinem von uns ist Gott fern. Und das ist ja auch die Erfahrung, die Menschen machen. Wenn du da mal Gott gefunden hast, das ist ja ein Geschenk am Ende, das können wir nicht machen. Dann wirst du am Ende spüren, wenn du zurückschaust, alles, was Gott mir schenkt, ist ein Geschenk von Gott. Und es ist alles mit seiner Gegenwart durchdrungen. Meine dunkelsten Nächte und meine Tränen sind tief von Gott durchdrungen. Genauso wie die Höhepunkte meines Lebens, wo ich Gott danke. Es ist tief von Gott durchdrungen. Alles, was wir erleben, erleben wir mit Gott. Das ist übrigens das Wichtigste, auch wenn ihr Kinder habt und sie erzieht in der Ehrfurcht Gottes. Das ist das Wichtigste, dass man das ganze Leben, das Schöne und das Schwere, einfach ganz natürlich mit Gott in Verbindung bringt. Nicht nur die schönen Sachen, auch die schweren Sachen, alles. Und dann sagt Paulus, jetzt verkündet er ihnen, das kann man nur verkünden, das kann man nicht sich selber geben. Gott hat in Jesus den Tod überwunden und er wird die Schöpfung im Gericht ins Lot bringen und alles neu machen. Paulus sagt, jetzt geht er auf die zweite Grenze. Gott hat auch einen Tag gesetzt, nicht nur, wo wir persönlich sterben, sondern auch für die Menschheit, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann, er nennt noch nicht mal Jesus in dieser Predigt, weil die kennen den ja gar nicht, aber er sagt, den gibt's, indem er über die ganze Menschheit Gericht halten wird, sagt er an einem Ort, wo gerichtet wird, Urteile gefällt werden und über alle, jetzt kommt's, ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann, damit meint er natürlich Jesus, hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und das ist nun das Schöne und auch das Neue, was Paulus auch der griechischen Kultur bringt. Die Bibel lehrt übrigens nicht die Unsterblichkeit der Seele, auch wenn die leider in vielen christlichen Liedern heute noch drin ist. Das ist nicht biblisch. Der Mensch ist eine Einheit von Leib, Seele und Geist und ganz von Gott abhängig. Und wenn wir sterben, gibt es da nichts Unsterbliches in uns, sondern wir sind einzig und allein darauf angewiesen, dass Gott selber unseren verwesenen Leib und auch das, was wir Seele nennen, dass er das bei sich behält und ins Leben ruft. Da gibt es aber nichts Unsterbliches von uns aus. Das lehrten andere Religionen. Und die Schöpfungserzählung sagt, du bist Adam, du bist Fleisch, du bist Erde, du bist Geschöpf. Gott hält dich am Leben. Aber Paulus sagt, die Sehnsucht, die ihr alle habt, dass ihr ewig irgendwie lebt, die hat Gott, die wird Gott erfüllen, indem er schon einen Menschen dauerhaft vom Tod und von den Todesmächten auferweckt hat. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Und dann kritisiert er auch nochmal die griechische Kultur, sagt, die gute Schöpfung, das ist Gottes gute Schöpfung, die er ins Leben gerufen hat, euch Menschen, euch Tiere, alles. Gott hat es nie aufgegeben, sondern im Gericht wird er am Ende alles wieder zurechtbringen, in das rechte Lot bringen. Er wird das Gleichgewicht wiederherstellen, wie wir es in der Jahreslosung hören, siehe, ich mache alles neu. Die Rede vom Gericht Gottes braucht eine neue Renaissance in unserer Zeit, denn sie ist eine zutiefst gute, befreiende, heilsame Botschaft in der Bibel. Die Kirche hat es leider viele Jahrhunderte versaut, aber im Gericht wird Jesus den Opfern Recht geben, die Schweres erlitten haben. Und Gott wird zugleich auch die Täter zurechtbringen, wer sich zurechtbringen lässt. Denn Gottes Gerechtigkeit, zurechtrücken, ist eine schöpferische, aufrichtende Gerechtigkeit, nicht eine zerstörende Gerechtigkeit, wie er es ja in Jesus Christus längst gezeigt hat. Und warum ist das Gericht eine schöne Botschaft? Warum? Weil Jesus Christus der Richter ist, der selber den Tod, den wir verdient hätten, das Aus selber an sich hat vollziehen lassen und dann aber in der Auferweckung gezeigt hat, dass Gottes Barmherzigkeit und Neuschöpfung über das Gericht triumphiert, wie es uns auch der Jakobusbrief sagt. Gottes Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht für alle, die sich davon zurechtbringen lassen. Eine schöne Botschaft, die auch für unsere Zeit total gut ist. Nicht wir müssen am Ende unseren Planeten retten, bei allem Einsatz, der wichtig ist und was uns gegeben ist. Aber Gott wird es ins Lot bringen. Gott wird am Ende das schaffen, was wir Menschen probieren, aber nicht schaffen, dass die Völker in versöhnter Verschiedenheit miteinander leben, Gott anbeten. Das wird Gott tun. Und das ist eine heilsame Entlastung für uns Menschen. Wir setzen uns dafür ein als Christen. Wir setzen Zeichen dieses Reiches. Aber dass es am Ende geschieht, das wird Gott selber tun. Paulus verkündet also den Athenern und auch heute, Jesus Christus selber ist die Brücke, die Gott selber einseitig zu uns gebaut hat. Bei allem, wo wir über Brückenbau nachdenken, meistens werden ja Brücken von zwei Seiten gebaut und dann hofft man, dass die irgendwie in der Mitte zusammenpassen. Funktioniert meistens. Von Gott ist es völlig anders. Gott hat immer seine Brücke einseitig von uns in unser Leben gebaut. Immer heißt es nur, Gott ist Mensch geworden. Nicht ein Mensch ist Gott geworden. Gott ist unseren Tod gestorben, nicht wir sind seinen Tod gestorben. Gott sucht dich, nicht du suchst ihn. Jesus sagt nicht, ihr habt euch für mich entschieden, ich habe mich für euch entschieden. Und das gibt euch auch die Möglichkeit, dass ihr euch auch für mich entscheiden könnt. Aber bitte dreht es nie um. Gott selber hat die Brücke geschlagen. Und überleg mal in deinem eigenen Leben, wie viele Menschen, wie viele Organisationen, wie viele Gemeinden Gott benutzt hat, um bei dir anzukommen mit seiner Brücke. Und dann wirst du aber staunen, wie viel da drin ist. Bis dahin, dass das Evangelium übersetzt wurde, dass Menschen, Gemeinden sich Gedanken gemacht haben, wie sehen schöne Räume für Kinder, für Jugendliche aus? Wie sehen tolle Freizeiten aus, die wirklich das Herz berühren? Bald haben wir eine Jugendevangelisation True Story hier, wo man wirklich guckt, hey, die geben sich Mühe, wie das bei den Jugendlichen andockt. Und Paulus sagt, die Suche nach dem unbekannten Gott, was auch immer wir anbeten, wovon wir uns Heimat, Anerkennung empfinden, sie wird am Ende in Jesus ihr Ziel finden. Augustinus, der Kirchenvater, hat gesagt, unser Herz ist unruhig und wir werden so lange fremde Götter anbeten, bis es unsere Ruhe findet in Gott. Und dasselbe gilt auch von Gott. Gott wird sein Herz erst dann in Ruhe und in Frieden haben, wenn er dich für sich gewonnen hat. So lange wird er dir nachlaufen, bis er dich gefunden hat. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dann lehrt Paulus eben auch, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, dass ihr immer wieder das Falsche anbetet. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Auch Umkehr ist etwas zutiefst Schönes. Wir dürfen und sollen die Pfade verlassen, die nicht zum Wege führen, die Quellen verlassen, die uns nicht satt machen, die Anbetung falscher Götter aufgeben, die uns am Ende auffressen. Und wir dürfen hinkehren zu dem Gott, der uns immer schon liebt, der sagt, du bist geliebt, gewollt, angenommen, dann wird dein Herz zur Ruhe kommen. Ich bitte euch Musiker auf die Bühne und möchte noch auch eine letzte Brücke noch in unsere Gegenwart schlagen und nochmal drüber nachdenken, welche Brücken hat Gott uns von den Leuten, die jetzt allein schon heute hier sind, gebaut zu Menschen, die ihn noch nicht kennen? Welche Brücken sind wir eigentlich selber? Gott hat uns hier in der Gemeinde über 70 Kinder geschenkt bis 14 Jahre. Viele Brücken schon in das Leben von jungen Menschen, wo wir uns regelmäßig investieren, dass sie Gottes Liebe kennen, lernen und vertiefen lernen. Gott hat uns eine tolle Pfadfinderarbeit geschenkt, wo vielen Kindern schon ganz toll in ihrer Art und Weise Gottes Liebe, auch den Bezug zur Natur, zur Schöpfung, zum Schöpfer, zur Verbundenheit miteinander gelehrt werden. Gott hat uns so viele Teenager und Jugendliche gegeben und wir wünschen uns, dass es mehr wird, dass auch junge Menschen tief und früh mit der Liebe Gottes in Verbindung kommen. Betet mit für die Jugendevangelisation True Story, die jetzt in 2 Wochen in unserer Gemeinde stattfindet, wo verschiedenste Jugendlichen hier aus Bochum zusammenkommen, um auch Gott kennenzulernen. Gott sei Dank hat Gott so viele Brücken auch in die Social-Media-Welt, wo ich wenig Zugang drauf habe, weil ich schon ein alter Sack bin. Ich war kurz vor dem Willow-Kongress, dort waren 2 tolle Influencerinnen, eine katholische und eine andere, die haben teilweise bis zu 500.000 Follower, die nichts anderes tun, ihren Alltag mit Gott zu teilen, wo sie sich komisch fühlen und wie, was Jesus ihnen bedeutet. Und sie haben ganz toll darüber berichtet, wie viele Menschen, die sonst nie in einer Kirche wären, damit mit Gott in Verbindung kommen. Ich bin auch dankbar zum Beispiel für Menschen wie Johannes Hartl. Er ist im Moment, würde ich sagen, der einflussreichste Christ, auch im säkularen Kontext, der auch Bestseller vom Spiegel-Bestseller geschrieben hat. Und er weiß und versteht sich auch als ein Mensch, der bewusst christliches oder die Verbindung mit Gott wieder auch ins öffentliche Gespräch bringen können. Wir brauchen, dass das Leute wieder auch bei Lanz und Precht und in welchen Talkshows auch immer sitzen, die klug auch das Evangelium kommunizieren. Sie brauchen unser Gebet. Wie viele Brücken hat Gott schon durch euch, die ihr hier sitzt, geschlagen, an die Schulen, an die Kitas, unserer, wo ihr seid? Ihr seid einfach lebendige Kontaktbrücken für Gott. Wir haben so viele Studenten hier sitzen. Toll, dass Gott so viele Brücken schon auch an die Universitäten unserer Schulen hat und Organisationen wie die SMD oder das Pontes-Institut, die sich vor allem mit dem Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft beschäftigen, bauen ganz tolle Brücken dort hinein. Wie viele Menschen hat Gott schon hier Brücken in Seniorenheime, Altenheime unserer Gesellschaft, weil Menschen, die ihn kennen, dort sind, schon längst gebaut. Und selbst wenn man sagen könnte, Mensch, mehr als 50% unserer Gesellschaft gehen nicht mehr in eine Kirche hier in unserer Gesellschaft, könnte man so sehen, man könnte aber auch so sagen, es gibt mindestens, wir können davon ausgehen, dass jeder, der in Deutschland lebt, auch mindestens mal einen praktizierenden Christen kennt, der dafür noch steht. Lasst uns diese Brücken nutzen. Und auch wenn Gott uns irgendwann ein neues Gemeindezentrum schenken sollte, wo auch immer das ist, gilt es immer wiederum, da neu zu gucken, welche Menschen leben da, welche Kultur bewegt sie und was heißt das dann für uns, wie wir kluge Brücken schlagen. Und das werden andere Antworten sein, als wir sie vor 10 Jahren gegeben haben oder wie wir es jetzt gerade leben, immer wieder neu zu tun. Das Spannende ist, wie viel Erfolg hatte denn die Predigt von Paulus? Das ist mit die erfolgloseste Predigt, die er gehalten hat in der Bibel, wenn man mal das sieht von dem, was da geschrieben ist. Das heißt, die allermeisten lachten über ihn, was willst du, komischer Vogel von uns? Aber dann spüren wir das, was wir heute noch genauso erleben. Da stand es, einige haben gesagt, das ist interessant, was du sagst. Ich werde weiter darüber nachdenken, lass uns ein anderes Mal darüber reden. Sie werden wiederkommen und weiterreden. Und dann gibt es da diese Wunder, die Gott nur machen kann, den Dionysius, ein Mitglied vom Hohen Rat, und eine Damaris, die Jesus berührt. Paulus sagt im Korintherbrief, und das gilt bei allem, was ich über kluges Verkündigen gesagt habe, ich kam zu euch nicht mit überzeugenden Worten, nicht mit einer coolen PowerPoint. Ich habe das alles benutzt, um euch zu erreichen, aber meine Predigt geschah in der Erweis des Kraft des Gottes. Auch Paulus weiß zutiefst, das, was ich tun kann, ist Christus bezeugen und ich gebe mir die beste Mühe, das zu tun. Aber ich weiß am Ende auch, dass Überzeugen alleine der lebendige Gott kann, genauso wie er das ja bei mir auch getan hat, dass er mich überzeugt hat. Und so möchte ich uns einfach ermutigen, bezeuge Jesus klug und liebevoll mit Mitteln aus der Kultur, mit Anknüpfungspunkten, aber sei dir zutiefst gewiss, dass das Letzte immer Gott tut, überzeugen, das wird er tun. Viel Freude dabei. Ich bin gespannt, was wir als Gemeinde noch miteinander erleben werden, Menschen zu verstehen und mit dem Evangelium zu erreichen. Amen.